Hallo, danke an Leonhard, Verena, Thomas, Horst und Stefan für eure Unterstützung auf www.erklärmir.at. Vielen Dank sowieso an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Salzburg Milch legt besonderen Wert auf das Wohl der Tiere. Das zeigt sich etwa am Tiergesundheitscheck. Dabei wird mit einem Bewertungsbogen gearbeitet, den die BOKU, die Universität für Bodenkultur, erstellt hat. Unabhängige Stellen überprüfen damit dann regelmäßig unterschiedliche Parameter der Tiergesundheit und des Wohlbefindens. Sie überzeugen sich davon, dass es den Kühen auf den kleinstrukturierten Familienbauernhöfen, die Salzburgmilch beliefern, gut geht und die Milch dieser Kühe verarbeitet Salzburgmilch zu verschiedenen Premium-Milch- und Käseprodukten, die auch zum Teil in ganz Österreich erhältlich sind. Unverfälschter und gehaltvoller Geschmack ist bei der Herstellung der Produkte oberstes Gebot. Salzburgmilch ist seit beinahe 90 Jahren Partner von 2600 Bauern in der Region Salzburg und legt in vielen Bereichen großen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um HIV und das Leben damit und das erklärt uns Philipp Spiegel. Hallo.
Hallo.
Philipp, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
Also, mein Name ist Philipp Spiegel. Das ist jedoch ein Künstlername, den ich mir aufgrund von HIV erschaffen habe. Ich heiße tatsächlich Christopher Klettermeier und arbeite als Philipp Spiegel sehr viel mit und über HIV und schreibe Artikel dazu, ich mache Ausstellungen dazu und mittlerweile rede ich auch öfters auf Podcasts darüber.
Mhm. Philipp, was ist überhaupt HIV? Man hat immer auf dem Kopf HIV, AIDS, was ist HIV, was ist AIDS?
Also HIV ist eine sexuell übertragbare Krankheit, ein Virus der Humanoimmunodefizienz oder Humanimmunodefizienz-Virus, den man eben durch diverse Sexualpraktiken oder Nadelaustausch sich holen kann. Und das Virus schädigt stetig das Immunsystem. Und wenn das Immunsystem dann zu einem gewissen Grad beschädigt ist, dann nennt man das AIDS. Ich kenne jetzt den genauen Ausdruck, ja. Autoimmune Deficiency Syndrome. Also AIDS ist eigentlich ein Überbegriff für ein schon sehr angeschlagenes Immunsystem, wodurch man dann auch stirbt. Also man stirbt nicht an AIDS selber, man stirbt an anderen Krankheiten sehr oft, Lungenentzündungen und so weiter, weil das Immunsystem im Endeffekt einfach viel zu schwach ist, um sich selber zu verteidigen.
Mhm. Du bist HIV-positiv und gehst sehr offen damit um. Wie war das bei dir? Also wie hast du den Virus gekriegt?
Also mittlerweile gehe ich sehr offen und offen damit um, weil deswegen habe ich auch dieses Pseudonym anfangs benutzt, einfach um eine gewisse Distanz und Anonymität dadurch zu haben. Mittlerweile ist das halt nicht mehr so ein Thema. Und ich wurde am 2. Januar 2014 diagnostiziert, per Zufall, weil ich wurde einmal davor sehr krank, aber gerade als Heteromann gilt man nicht unter Anführungsstrichen als Risikogruppe. Mhm. Das heißt, meine Ärzte haben sich auch nicht wirklich was dabei gedacht. Sie haben gedacht, das wäre eine schwere Grippe oder sonst was. Aber es war eigentlich HIV. Und dann bin ich ein paar Monate später per Zufall draufgekommen, dass ich tatsächlich HIV-positiv bin. Und dann geht's mal so, dann fängt mal eine richtige Depression an, weil natürlich.
Mhm. Machen wir vielleicht kurz einen Zwischenstopp. Per Zufall draufkommen, dass man HIV hat. Wie kann man sich das vorstellen?
Ich war zu der Zeit, habe ich an einem journalistischen Projekt in Indien gearbeitet. Und da wollte ich auch einen Ashram besuchen. Und ein Ashram ist ein Meditationszentrum. Und dieses besagte Osho-Zentrum hat halt so einen verruchten Ruf, dass man halt sehr körperlich wird. Und deswegen hatten sie schon seit den 80ern diese Politik, dass man, wenn man dort rein will, muss man halt einen HIV-Test machen. Und ich habe mir nichts dabei gedacht natürlich. Und bin dahin und dann stehe ich plötzlich da, darf nicht rein und habe einen positiven Test in der Hand. Genau, und dann, wie gesagt, fingen zwei lange Jahre der Aufarbeitung statt, nämlich nicht nur der Gedanke, ein tödliches Virus in sich zu haben, aber auch die ganzen sozialen und gesellschaftlichen Implikationen, die dadurch kommen. Also wenn man sich die Stigmatisierungen anschaut, die HIV noch immer mit sich tragen, ist es einfach war das einfach ein ziemlicher Schlag. Und da wusste ich einfach lange Zeit nicht, wie ich damit umgehen soll.
Mhm. Wie war die Phase danach? Du kriegst das diagnostiziert. Wie ging es dir dann mit Freunden, Familie? Hast du das zuerst mal für dich behalten? Hast du das gleich ein paar Leuten erzählt?
Also ganz am Anfang habe ich gleich meine beste Freundin und meinen Bruder angerufen und die haben mich da die ersten Wochen und Monate sehr eng begleitet. Mhm. Zwar alles telefonisch, weil die auch in unterschiedlichen Ländern leben. Und dann bin ich halt in Wien, also ich zurückgekommen bin, ein paar Wochen später nach der Diagnose, habe ich mich halt natürlich an die AIDS-Hilfe gewandt. Und die haben auch diesbezüglich hervorragende Arbeit geleistet und da fühlt man sich auch sehr, sehr aufgehoben, weil es gab halt jetzt nicht unbedingt berufliche Schwierigkeiten, weil ich Freiberufler bin, aber halt doch Schwierigkeiten mit dieser Diagnose umzugehen. Also da hat man Berater, da hat man Sozialberater, sollte man in finanzielle Notlagen kommen. Und da habe ich mich schon recht gut aufgehoben gefühlt. Und ich wollte den Freunden und Familie nicht sagen, bis ich selber mehr davon weiß. Also ich wollte schon wissen, wie die Medikamente funktionieren, was es tatsächlich bedeutet, jetzt HIV-positiv zu sein, wie so eine Therapie aussieht. Und da wollte ich nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern zuerst mal klarkommen.
Mhm. Kannst du uns noch was darüber erzählen, wie es dir persönlich damit ging in dieser Phase, wo es noch nicht alle wussten oder wo es auch einige Freunde noch nicht wussten? Du hast auch drüber geschrieben, ich habe das gelesen, sehr berührende Texte, wo du zum Beispiel schreibst, dass du gemeinsam mit Freunden gekocht hast und da hast du dann Zwiebel geschnitten und du hattest total Angst, dass du dir jetzt vielleicht in den Finger schneidest und dann ist dein Blut da und dein Blut ist virusinfiziert und giftig und du bist eine Gefahr.
Und das, ich glaube, das ist so eine der schwierigsten Sachen, auf die ich mittlerweile nach so vielen Jahren auch vergesse, wie es damals war. Mhm. Weil man kommt sich wirklich giftig vor. Es ist so einerseits dieser körperliche Ekel, dieses, ich habe etwas Giftiges in mir. Da muss ich immer wieder an diese Alien-Filme denken, wo ich quasi so Säure als Blut habe. Und man ist einfach eine Gefahr für andere. Und gerade was das Sexuelle betrifft, man ist im Endeffekt traumatisiert und man hat Angst, eben sich zu schneiden, wenn man gemeinsam kocht und dann, weil das hat dann so viele Implikationen. Einerseits, wie sicher bin ich, wie gefährlich bin ich, wenn ich das jetzt allen sagen muss, wegen diesem Unfall, wie werden die reagieren? Also das sind diese, nicht nur diese körperlichen, aber diese psychischen Belastungen, die durch dieses Virus kommen. Und vor allem die psychischen, die dauern noch sehr, sehr lange an. Und das Körperliche, damit konnte ich ziemlich schnell wieder umgehen. Vor allem, als ich die Medikation angefangen habe. Aber die psychischen Belastungen vom Virus, die dauern halt noch ewig an.
Mhm. Kurz zu dem Medizinischen. Mittlerweile gibt es Medikamente, mit denen man eigentlich ganz normal leben kann und auch niemanden mehr anstecken kann, oder?
Ganz genau. Und das ist, finde ich, in der Kommunikation bezüglich HIV ziemlich untergegangen in den letzten Jahren. ich nehme eine Pille am Tag und in einem gefüllten Raum, in einer Bar, bin ich wahrscheinlich der sicherste Sexpartner, den man haben kann, weil ich weiß, was ich habe. Ich weiß, dass ich jeden Tag diese Medikamente nehme und es kann nichts passieren. Seit 2008 oder 2009 gibt es schon das Swiss Statement, wo im Endeffekt offiziell deklariert ist, dass man, wenn man unter der Nachweisgrenze ist, und das erkläre ich gleich, ist man nicht übertragbar. Und unter der Nachweisgrenze heißt, dass die Viruslast, also der Anzahl von einem gewissen Virus im Blut, unter einer gewissen Grenze ist. Und wenn das so ist, kann man weder durch Sperma oder Blut das Virus übertragen.
Nochmal kurz zurück zur Diagnose. Was geht dann in dem Kopf vor? Du hast jetzt gesagt, du bist in ein Loch gefallen, Depression. Aber gibt es dann auch die Gedanken so, erstens, shit, woher habe ich das? Und zweitens, shit, wem habe ich es vielleicht gegeben?
Das war, ich meine, es gehen halt 100.000 Sachen im Kopf vor, wenn man diese Diagnose bekommt. Und das ist nicht das allererste, woran man denkt. Das erste war, finde ich, weil ich halt Kind der 80er bin, HIV bedeutete für mich der Film Philadelphia und Freddie Mercury. Und im Endeffekt der Gedanke, okay, jetzt werde ich qualvoll sterben. Und erst dann, wenn man irgendwie realisiert, ah nein, das stimmt ja alles gar nicht mehr, dann ging diese Frage los, okay, von wem habe ich's? Und vor allem eben dieses, habe ich es jemandem weitergegeben? Und ich habe das Glück gehabt, dass ich mit meinen Partnerinnen eigentlich meistens noch in Kontakt bin. Und auch in dem Fall, ich musste vier Frauen kontaktieren, um dann herauszufinden, welche diejenige war, von der ich es mir geholt habe. Und beziehungsweise eine davon musste ich kontaktieren, weil ich habe sie theoretisch anstecken können. Mhm. Aber deswegen habe ich dann relativ bald erfahren, wie es passiert ist, durch wen ich es habe, wann es passiert ist und dass ich auch niemanden angesteckt habe. Und das war wie, da fällt einem ein Stein vom Herzen, weil diese Verantwortung zu tragen, ist halt extrem schwer. Und viele Leute fragen mich, ob ich jetzt der einen Frau, von der ich es habe, ob ich der Böse bin. Und das kam mir nie in den Sinn. Es war eher dieser Gedanke, Gott sei Dank bin ich nicht in ihren Schuhen, weil ich habe niemanden angesteckt. Und im Endeffekt, bei Sex gehören einfach immer zwei dazu. Und ja, es heißt immer so leicht, safe Sex, safe Sex. Und dann passieren halt trotzdem Sachen. Und deswegen, wie gesagt, hier war ich nie böse. Ich war eher mir selber böse. So, ich habe mir eher immer gedacht, ja, wie kann ich so blöd sein? Was für dumme Entscheidungen treffe ich denn so?
Aber ich weiß nicht, ob du darüber reden magst, aber magst du erzählen, wie das passiert ist? War das eine dumme?
Es war einfach sehr viel Pech. Also es war eine Geliebte aus Buenos Aires und die war in Europa zu Besuch und wir waren zufällig zur selben Zeit am selben Ort. Und wir kannten uns eben von vor ein paar Jahren und da war einfach eine wundervolle sexuelle Anziehung von uns beiden. Und da haben wir halt das Wochenende miteinander verbracht und sie hatte halt zu der Zeit ihre Regel, also war es ein, ja, es war, ich sage immer, ich habe keinen Fetisch damit, aber mich stört es auch nicht, wenn eine Frau ihre Regel hat. Ja. Und da war halt auch Oralsex und zwar, ja, bei der Penetration benutzt man halt ein Kondom, aber Sex ist halt viel mehr als nur Penetration. Da, wenn sie auf mir drauf liegt, da ist halt Blut überall. Und dieses Blut war halt zu dem Zeitpunkt höchst infektiös. Und im Endeffekt war sehr, sehr viel Pech dabei.
Und nur zum Verständnis, wie das überhaupt übertragbar ist, da braucht es dann irgendwo, du musst irgendwo eine offene Wunde haben oder
eine offene Wunde oder über Schleimhäute. Mhm. Und vor allem, das kommt noch dazu, sie wusste nicht, dass sie positiv ist und sie war es erst relativ kurze Zeit und gerade am Anfang ist man mit HIV, gerade in der Anfangszeit, ist man höchst ansteckend. Und das fiel halt, also unser Wochenende fiel halt in diese Zeit rein.
Also wirklich Pech.
Schon ziemlich. Aber.
Kannst du noch mehr erklären, wie man das kriegen kann? Also ich habe das bei der AIDS-Hilfe nachgelesen. Blut, Sperma, Vaginalflüssigkeit, das sind die drei.
Die heiligen drei. Ja. Genau, also eben durch Sex sehr viel durch, also am ehesten durch Analverkehr. Einfach weil eben im Anus gibt es halt nicht die Schleimflüssigkeiten, die es zum Beispiel in der Vagina gibt. Mhm. Und deswegen ist Analverkehr sehr ein Hochrisikoakt sozusagen. Ob ich das sagen darf, weiß ich gar nicht. Aber das ist halt am ehesten dann natürlich, wenn man gemeinsam Nadeln teilt. Deswegen kommen auch diese Klischees oder diese Stigmas von Junkies und von Drogensüchtigen. Und und dann einfach durch Sex. Und ich glaube, Oralverkehr eigentlich nicht, außer man hat halt Bläschen im Mund. Oder mir wurde gesagt, eben auch, wenn es übers Auge geht, sozusagen.
Ich hab bei der AIDS-Hilfe heute nachgelesen, wenn jetzt die Frau dem Mann einen bläst oder dem Mann einen Mann, dann ist das eigentlich relativ risikolos. Außer Sperma kommt in den Mund, dann ist das riskanter.
Genau, ja. Mhm. Ja. Aber dann gibt es halt so, ich meine, Blasen mit Kondom ist halt auch eine Sache oder Lecktücher, das ist halt auch so ein theoretischer Begriff, weil wo gibt es tatsächlich, wer hat schon nie ein Lecktuch benutzt?
Ich habe dich erst in einem anderen Podcast gehört, Lustprinzip, ein super Podcast von Theresa Lachner, und ich habe da zum ersten Mal in meinem Leben vom Konzept eines Lecktuchs gehört. Also ich wusste nicht, dass das existiert.
Ja, ich wusste das auch da sage ich immer, HIV hat mir schon sehr viel auch gebracht, weil es mich mit der Sexualität an sich und mit meiner Sexualität auseinandergesetzt hat. Und dadurch bin ich auch das erste Mal auf so Konzepte wie Lecktücher gekommen.
Und ist das ein Ding? Will man das verwenden?
Ich glaube eigentlich nicht. Ich meine, vielleicht wäre es klug, das zu benutzen, aber im Endeffekt, ich weiß nicht.
Ich würde noch gern über das Stigma reden mit dir. Du hast gesagt, einerseits Analverkehr ist mit Homosexualität konnotiert, Nadeln, Drogenkranke, das ist so, und du schreibst auch drüber, dass das für dich gar nicht so einfach war, irgendwie als heterosexueller Mann HIV zu haben, weil es könnte gleich der Eindruck entstehen, na, ist er drogenkrank oder ist er vielleicht schwul, und das bist nicht du.
Ja, es hängen da so viele Sachen mit. Eben erstens diese Angst, als etwas abgestempelt zu werden. Und deswegen habe ich mich auch sehr lang damit geziert. Aber auch dieses Männlichkeitsbild war halt auch so etwas. Jetzt bin ich einfach kein Mann mehr. Obwohl ich Kinder bekommen kann, ist das am Anfang auch nicht so klar. Also ich kann Kinder bekommen und die sind auch negativ und so weiter. Aber es ist so eine, irgendwie jetzt ein ganz blöder Begriff, Entmännlichung, weil man halt, ja, man kommt sich einfach so verbraucht vor, also zweite Ware. Und eben plus die ganzen Stigmas und dann sieht man einfach auch, dass es gibt so wenig Heteros, die darüber sprechen. Ich denke mir die ganze Zeit, wo sind die ganzen? Und da gibt es eher noch Frauen, die drüber sprechen. Und so nach ein paar Jahren habe ich mir dann halt schon gedacht, okay, eigentlich ist das ja komplett lächerlich. Ich meine, ich habe mittlerweile genügend Selbstbewusstsein zu sagen, ja, okay, ich bin HIV-positiv und ich bin halt nicht drogenabhängig und ich bin halt nicht schwul. Und wenn es so wäre, wäre es ja auch egal. und was für Konsequenzen drohen mir schon. Ich bin ein weißer, hetero-cis-Mann, Europäer oder Westeuropäer, weil im Osten sieht es halt auch wieder ganz anders aus. Mhm. Was habe ich schon zu befürchten? Und das war halt auch eine Motivation für mich, da jetzt auch mit Klarnamen endlich zu arbeiten, weil dieses Verstecken und diese Angst vor dieser Stigmatisierung kam mir irgendwann einfach so lächerlich vor.
Aber gerade am Anfang ist es auch nachvollziehbar.
Gerade am Anfang, genau, weil es, man muss sich komplett neu kennenlernen im Endeffekt und auch reflektieren, wie ist mir das passiert, welche Handlungen haben oder welche Entscheidungen meinerseits haben dazu geführt, dass mir das halt passiert ist. Mhm. Und das ist einfach eine Auseinandersetzung, die natürlich sehr viele nicht wollen, die vor allem heutzutage mit der guten Medikation, die denken sich, okay, ich nehme jetzt eine Pille am Tag und führe einfach mein Leben so weiter wie vorher. Mir war das einfach nicht genug, weil ich einfach gesehen habe, der Wissensstand, was HIV betrifft, ist einfach noch in den 80ern und 90ern hängen geblieben und es wird Zeit, das zu ändern.
Mhm. Wie hat das Ganze dein Sexleben verändert? Also wie ist das, wenn man jetzt irgendwie in eine Bar geht, wen kennenlernt? Erzählst du das dann?
Das ist schwierig zu sagen. Also es ist immer situationsbedingt. Mhm. Manchmal ja, manchmal nein. Mittlerweile sage ich schon sehr oft. Ich meine, das waren jetzt auch sehr viele Phasen. Gerade am Anfang hat man mal ein sexloses Leben, weil man sich einfach nicht traut. Und da muss ich auch in Therapie gehen, weil man einfach so etwas Schönes eigentlich mit so einem Trauma verbindet. Und das ist halt auch eine ziemliche Überwindung, da mal das zu überwinden. Mhm. Und dann war es so, dass ich es schon versucht habe zu sagen und leider jedes Mal, also damals hatte ich noch kein Selbstbewusstsein, was das betrifft. Mhm. Und das Schlimme daran war, dass desto ehrlicher ich war, desto mehr wurde ich abgelehnt. Und das kam mir so paradox vor. Und dann irgendwann habe ich beschlossen, es einfach nicht mehr zu sagen. Und dann ging es wieder. Mhm. Und mittlerweile kommt es wirklich einfach auf die Situation drauf an. Also ich bin sehr offen damit eben, weil es auch ein sehr großer Teil meines beruflichen Lebens geworden ist und weil ich es irgendwie mittlerweile auch sehr stolz vor mir hertrage und sage, ja, ich bin halt HIV-positiv, aber schau an, ich habe mich mit meiner Sexualität auseinandergesetzt. Edge. Und ja, ich denke mir immer, Zuversicht oder so ein Selbstbewusstsein ist einfach attraktiv, egal was es ist. Und wenn man es, und mittlerweile kann ich das eben dann auch so vermitteln, zu sagen, ja, ich bin zwar HIV-positiv, aber lass das mein Problem sein. Du bist bei mir in guten Händen. Und ja, natürlich kommen auch da Absagen oder Angst, vor allem in Wien, lustigerweise. Aber das kann auch wegen meinem schütteren Haar sein oder sonst irgendwas. Also man kann wegen so vielen Sachen abgelehnt werden. Ja. Das ist halt noch ein, im Endeffekt kann man es lernen, zu seinem Vorteil zu nutzen.
Ja, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil auch mein Wissen darüber relativ begrenzt ist und dann ist vielleicht die erste Reaktion so, hui, was heißt das jetzt, wie kriege ich das, wie kann ich mich anstecken, ich weiß es nicht und dann lieber Abstand.
Ja, gerade als letztens war ich auf einem Date und die hat mich dann tatsächlich gefragt, ob es über Speichel übertragbar ist. Und zur Info, nein, es ist nicht durch Speichel übertragbar, aber die war halt Mitte 30 und da habe ich mir schon irgendwie gedacht, das hat mich wirklich schockiert. Und das sind so Momente, wo ich wirklich sehe, da gibt es noch so viel zu machen, einfach in Thema Erwachsenenbildung beziehungsweise einfach Sexualitätsbildung. Weil da, ich glaube, es ist halt noch viel gefährlicher, wenn Leute so ein Halbwissen haben, das halt aus den 80ern hängen geblieben ist. Ja. Und das ist halt etwas ganz Fürchterliches. Und ja, den darf man ja nicht mehr umarmen. Ja, aber das lustigerweise, das sieht man halt jetzt mit Corona sehr, sehr gut, dass da wieder diese Intimitätsängste präsent sind.
Aber darum finde ich es schön, dass du da bist und dass du so offen drüber sprichst, wenn du vielen Menschen ermöglicht, da mal was drüber zu lernen. Weil wir darüber gesprochen haben, ob man das jetzt anspricht oder nicht, wenn man jemanden neu kennenlernt, man muss dazu sagen, du hast nicht die Pflicht, also gesetzlich bist du nicht verpflichtet, weil du ja auf Medikamenten bist und niemanden anstecken kannst.
Ganz genau. Ich kann niemanden anstecken, weil ich meine Medikamente nehme und im Endeffekt, soweit ich es weiß, heißt es, dass solange man sich um den Schutz des anderen kümmert, hat man auch rechtlich nichts zu befürchten. Aber das bedeutet zum Beispiel auch, weil ich jeden Tag meine Medikamente nehme, so kümmere ich mich ja genauso drum. Also ich kann auch ohne Kondom Sex haben, ohne dass irgendwas übertragen wird. Es nennt sich dann Safer Sex. Ich benutze trotzdem Kondome, weil es gibt genug Scheiß da draußen, den man sich holen kann. Aber ich kann es ja nicht übertragen. Also ich sorge für den Schutz für mich und für andere.
Mhm. Ich glaube, das ist jetzt 6 Jahre her, dass du die Diagnose bekommen hast. Mhm. Gut. Wie hast du dich verändert in diesen Jahren? Was hat das Ganze mit dir gemacht?
Sehr vieles. Und da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist einfach ein langer, langer Prozess gewesen von diesem Selbsthass, den man jahrelang bekämpfen muss, Sextrauma, zu unglaublicher Überheblichkeit, weil man einfach lernt, damit umzugehen und man sich denkt, ja, eigentlich, ich habe mich so sehr gehasst, jetzt kann ich mich auch endlich so lieben. Und das ist einfach eine interessante Entwicklung. Einfach auch bewusster zu sein und einfach zu leben. Und da gab es so Momente, gerade vor ein paar Jahren, wo es mir schon viel besser ging, wo ich mir irgendwann beschlossen habe, wie soll denn mein Leben jetzt aussehen? Jetzt habe ich noch mein halbes Leben vor mir, wenn alles gut läuft. Und dann schaue ich mir gerade im Winter Wien an und Leute, die im Mantel eiskalt auf diesem Rollsplit gehen und dann besuche ich meine beste Freundin in Spanien, wo die alten Leute am Strand Pool spielen. Und ich denke mir, ja, wie soll meine Zukunft aussehen? Mhm. Da sehe ich mich dann halt eher in Spanien am Pool spielen und nicht hier. Und das sind so Kleinigkeiten, die einem einfach in den Kopf schießen, weil im Endeffekt, ich habe einfach die Auswahl. Ich kann entscheiden, wie mein Leben auszusehen hat. Mit dem Reisen wird es jetzt halt dank Corona nicht so werden, aber anderwärtig, es gibt immer Möglichkeiten, sich das Leben so zurechtzumachen, wie man es haben will.
Schön. Meine letzte Frage an dich. Es gibt viele junge Leute, die uns zuhören. Was möchtest du ihnen mitgeben? Einerseits im Umgang mit Menschen, die HIV-positiv sind, aber andererseits im Umgang mit sexuellen Krankheiten in ihrem eigenen Leben?
Ich glaube, das Schlimmste ist die Angst. Die Angst vor HIV, die Angst vor anderen Geschlechtskrankheiten, nämlich diese irrationale Angst, dieses, oh Gott, das will ich nicht haben. Es bedarf, ich sage immer, eine rationale Angst oder einfach ein Wissen. Und das hat mir halt auch sehr viel geholfen, dieses einfach so viel wie möglich zu wissen, dass, ich meine, man kann sich nicht, ich beschäftige mich jetzt seit Jahren damit und man kann sich nicht jede Übertragungsart jeder Krankheit merken. Aber wenn es juckt, wenn es irgendwas ist, nicht in Panik verfallen, sondern sich denken, ja, okay, da ist irgendwas. Keine Angst vor Tests zu haben, keine Angst, weil, ich meine, das Testen wird noch immer sehr schwierig gemacht, weil HIV-Tests kosten halt und gerade bei gewissen Ärzten wird das einfach, wenn man nicht Teil einer Risikogruppe ist, wird das als lächerlich empfunden. Und das muss man halt schon überwinden, aber eben nicht diese irrationale Angst davor haben. Einfach zu denken, ja, okay, das bedeutet, HIV bedeutet das und das oder Chlamydien bedeuten das und das. Ich werde jetzt keine Panik haben, ich werde mir die richtigen Informationen bei der Aidshilfe raussuchen und mich dann drum kümmern.
Hm. und sich regelmäßig testen lassen.
Ich weiß, bei der Deutschen Aidshilfe heißt es, man solle sich einmal im Jahr testen lassen, was auch eigentlich ideal wäre. Da legt die Deutsche Aidshilfe auch sehr viel Wert drauf, auch wenn man in einer monogamen Beziehung ist. Weil es ist, ich kenne die genaue Statistik nicht, aber wie viele Menschen positiv diagnostiziert werden, die sich eigentlich in einer monogamen Beziehung befinden, ist ziemlich erschreckend. Ja. Und deswegen einfach einmal im Jahr testen lassen, ist sicher eine gute Idee. Wenn man gar keinen Sex hat, muss man sich nicht einmal im Jahr testen lassen, aber das ist, glaube ich, selbstverständlich.
Und das kann man eigentlich beim Hausarzt machen, oder?
Gute Frage. Kann man das?
Also bei mir, ich habe das vor einem Jahr gemacht, da war sowieso eine Untersuchung, wo Blut abgenommen wurde und dann
kann ich gesagt, man wahrscheinlich ich würde das sagen,
gerne dazu.
Genau, ja, man muss es halt dazu sagen. Und ich glaube, das ist schon ein Hindernisgrund bei vielen Leuten.
Ja.
Weil das heißt dann gleich, sogar, das ist ja das Interessante, allein den Test zu machen, ist ja schon mit Stigma verbunden.
Ja.
So, was wird der jetzt denken? Wird der denken, dass ich da promiskuitiv lebe oder Drogen nehme oder sonst irgendwas? Und deswegen machen gerade viele Männer diesen Test auch nicht. Und deswegen, da hilft halt schon die Aidshilfe, wenn man dort hingeht, das ist anonym. Und es ist ein, ich meine, die Ecke am Gürtel dort ist ganz fürchterlich. Aber generell, die Aidshilfe hat ein sehr gutes Angebot.
Danke für deine Zeit.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Was nehme ich mir mit? In Österreich haben laut Aidshilfe 8 bis 9.000 Menschen HIV. Das Virus kann man sich beim Sex holen, beim Nadelaustausch, also wenn man über dieselbe Nadel Drogen konsumiert wie jemand anderer, durch Blutkontakt. Das höchste Risiko gibt es beim ungeschützten Anal- und Vaginalverkehr, weil Schleimhäute eine Angriffsfläche sind und weil die Analschleimhaut leichter verletzt wird. Oralsex ist laut Aidshilfe risikoärmer, solange kein Sperma oder Menstruationsblut in den Mund kommt. HIV hat man heute gut im Griff durch Medikamente, man ist auch nicht mehr ansteckend, wenn man die nimmt. Das ist aber nur in reicheren Ländern so. In vielen Ländern im Süden Afrikas zum Beispiel sterben noch immer sehr, sehr viele Menschen mit Aids. Testen lassen kann man sich bei der Aidshilfe, aber auch beim Hautarzt oder bei der Urologin. Das war die heutige Folge. Wenn du den Podcast cool findest, unterstütze ihn bitte auf www.erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!